Wir werden uns heute Morgen ein Thema anschauen, was leider sehr, sehr stark in unserer Gesellschaft verankert ist. Und leider auch in unseren Gemeinden. Da haben wir uns als Gemeinden leider gar nicht vor schützen können. Und ich habe da sehr, sehr viel mit zu tun. Ihr wisst ja, ich bin arbeite auch als Berater und als Seelsorger und damit habe ich ganz viel zu tun mit diesem Thema. Und dieses Thema ist auch, also wir haben alle damit zu tun. Wir haben alle, jeder von uns ist da herausgefordert. Und dieses Thema ist auch leider eins der größten Probleme, was uns hindert, dass Veränderung stattfinden kann in unserem Leben. Dass wirklich der Geist Gottes arbeiten kann und wirklich Veränderung bringen kann, Wachstum bringen kann. Ja, der Heilige Geist, der kann das, der schafft das. Und doch wissen wir, der Heilige Geist, ich glaube, Tori war das, hat mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der wird uns nie zu was pressen, was zwingen, wo wir nicht bereit zu sind, was wir nicht wollen. Und ja, wir sehen aber auch der Heilige Geist, der ist eine Person, sehen wir ganz klar in der Schrift. Ja. Wir können ihn betrüben. Er zieht sich auch von uns zurück, wenn wir uns verweigern. Auch von uns als seine Kinder. Ja, wir sind zwar, er lebt in uns, jawohl, und wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes, und doch ist sein Arbeiten und sein Wirken in unserem Leben hat damit zu tun, wie sehr wir bereit dazu sind, wie sehr wir offen dazu sind. Und dieses Thema, was wir uns heute anschauen, dieses Problem, wo wir alle so ein bisschen mit umgehen müssen und wo wir alle so ein bisschen immer wieder mit kämpfen, darum geht es heute ganz stark, unsere Verantwortung. Mein Herz, die Überschrift dieser Predigt ist, mein Herz, meine Verantwortung. Jetzt habe ich euch immer noch nicht gesagt, was dieses Thema ist, was das Problem ist, sage ich euch auch noch nicht. Da kommen wir gleich zu. Ja, schlagt mal eure Bibel auf in Markus. Markus, Kapitel 4. Markus Kapitel 4. Und wir lesen da, wir fangen da an zu lesen ab Vers 2 und lesen bis Vers 9. Markus Kapitel 4, ab Vers 2 bis Vers 4. Und lasst uns aufstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre: Hört zu. Sage ich euch heute auch. Hört zu. Hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches trug 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Herr, und darum wollen wir dich bitten heute Morgen, Herr. Gott, weil wenn du nicht redest, dann war das hier vergeudete Zeit. Dann haben wir diese Stühle aufgewärmt und haben vielleicht ein bisschen Gemeinschaft gehabt, aber wir brauchen dein Reden, weiß Gottes. Dein Wirken in unserem Herzen, in unserem Leben. Und deshalb bitten wir dich, Herr, dass du sprichst. Ich bitte dich, Herr, dass du zu diesen kostbaren Menschen sprichst, die heute Morgen. Dass du meine Worte, meine Gedanken lenkst und führst, Herr, und dass sie dir zur Ehre sind. Sei du verherrlicht, Herr. Und Herr, wir fürchten dich und wir haben dich lieb. Amen. Amen, ihr könnt euch setzen. Dieses Gleichnis haben wir schon oft gehört. Ja, wir wissen, der Sämann, ja, da geht es um Gott. Oder man könnte auch genauer sagen, das ist der Heilige Geist, der das Wort aussät. Und der Samen ist das Wort Gottes. Und das ist was total Spannendes. Ich will das kurz mal, und so einen Samen, stellt euch mal so einen Samen vor. Ja? Ich habe bei mir vor der Türe so ein paar, das waren keine Samen, sondern das waren solche, das werden ganz schöne Blumen, wenn die mal endlich anfangen zu blühen. Aber das Ding ist, eine Zwiebel, ein Same, hat alles drin, was es braucht. Da ist alles drin. Da brauchst nicht mehr. Es braucht es nur noch in die Erde gelegt zu werden und dann wird sich das aus der Erde holen, was es braucht, wenn der Boden gut ist. Und dann wird es wachsen. Das funktioniert dann so. Ist dann recht einfach. Man muss sich halt darum kümmern, dass man gießt, dass da Wasser hinkommt. Wenn man es draußen macht, muss man es nicht unbedingt. Dann macht es hoffentlich der Regen von alleine und dieses Jahr, glaube ich, ganz gut. Aber es ist alles drin in so einem Samen. Hier ist alles drin. Da ist alles drin. Das will ich einfach nur als ersten Gedanken mitgeben. Hey, der Same, der ausgeteilt wird, heute Morgen hier, da ist alles drin. Das ist das Wort Gottes, da ist alles drin, was du brauchst. Das du brauchst zum Leben, was du brauchst, um ein gottgefälliges Leben zu führen, sagt uns Petrus. Da ist alles drin. Und der Heilige Geist, der geht jetzt los und er teilt aus. Und er teilt diesen Samen aus. Nichts muss mit dem Samen irgendwie noch gemacht werden. Und deshalb bin ich so gerne Pastor innerhalb von Calvary Chapel, weil ich das so sehr genieße, einfach dieses Vers für Vers durch die Schrift gehen. Und jeder kann da sitzen wie, ja, die Leute in Berühr und nachgucken. Ist es denn auch wirklich so? Ist das richtig, was der Günther da erzählt? Stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Und das ist das Entscheidende, weil das hier hat alles. Und das ist das, was der Autorität hat. Es muss nichts mehr verändert werden, ich muss nichts mehr zufügen, ich muss nicht irgendwie versuchen, das noch irgendwie mit zu ummanteln oder sonst was, sondern hier ist das Wort Gottes und das will ich euch heute Morgen geben. Da ist alles drin, dass Frucht kommen kann, dass Frucht kommen kann aus deinem Leben, dass reichlich Frucht kommen kann. Es sei denn, es fällt auf Boden, der nicht gut ist. Was ist der Boden? Was ist der Boden? Das ist unser Herz, das ist unser Wesen, ist das, wer wir sind und das daraus, wie wir Dinge bewerten, wie wir Dinge aufnehmen. Das ist der Boden. Und ich will ganz klar machen, gerade am Anfang, jeder von uns hat das gleiche Potenzial, ein guter Boden zu sein. Nein, wir werden nicht dieselbe Frucht bringen. Sehen wir auch hier am Ende von diesem Gleichnis. Der eine, bei dem einen ist es, seht ihr die Unterschiede? Etliches trug 30-fach, etliches 60-fach, etliches 100-fältig. Völlige Unterschiede. Aber das ist ja gar nicht gleich. Nein, Gott ist nicht gleich. Das ist so schön, weil wir auch nicht gleich sind. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Mit unterschiedlichen Gaben, unterschiedlichen Fähigkeiten. Er hat unterschiedliche Pläne für uns. Und er wird in dein Leben Samen hineinpflanzen, welches das Potenzial hat zu wachsen. Und du, dein Herz, dein Wesen, hat das Potenzial, dass es Frucht bringen kann. Der Samen bestimmt, welche Frucht rauskommt. Das ist nicht deine Verantwortung. Gott wird das bestimmen. Der Sämann, der sucht aus, welchen Samen er in welchen Boden setzen will. Das ist seine Entscheidung. Sitz nicht hier und sag, ja, der kann so viel und der ist vorne und der macht das und der versteht die Technik und ich kann gar nichts. Dann such den Platz, den Gott für dich hat, weil Gott sagt, ich habe was für dich. Ich habe einen Ort für dich. Ich habe dir das Potenzial gegeben, ein guter Boden zu sein. Und ich werde Samen in dich hineinpflanzen, welches entsprechend dir, dem, was ich, dem Plan, den ich mit dir habe, Frucht bringen wird. Das ist das, was Gott tun will mit dir, mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Er will, dass unser Leben Frucht bringt. Er will, dass dein und mein Leben ihm Ehre bringt. Das ist deine und meine Daseinsberechtigung. Und deine Frucht wird eine ganz andere Frucht sein als meine. Aber du hast, genau wie ich, das Potenzial, ein guter Boden zu sein. Egal, was dir geschehen ist, egal, wo du herkommst, egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist, du kannst fruchtbar sein im Reich Gottes. Wenn du bereit bist, in ihm zu bleiben, dann wirst du ein guter Boden. Lass uns jetzt die Erklärung, das ist ja spannend, Jesus gibt hier ein Gleichnis, wo wir dann im selben Kapitel auch die Erklärung finden. Ist ja nicht bei allen Gleichnissen so, dass Jesus so deutlich oder dass die Schrift uns so deutlich die Erklärung dazu gibt. Und wir sehen die Erklärung, die Jesus gibt zu diesem Gleichnis, weil die Jünger zu ihm kommen und sagen, hey, worum ging es da? Und Jesus sagt, lass mich euch das erklären. Und das sehen wir jetzt hier auch in Kapitel 4, dann ab Vers 14. Ab Vers 14 bis 20. Und lasst uns das jetzt lesen und auch wieder dazu aufstehen, in Ehre vor dem Wort Gottes, wenn wir das lesen. Markus Kapitel 4, die Verse 14 bis 20. Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen es unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fach, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Ihr könnt euch setzen. Der erste Boden ist hart. Der erste Boden ist hart. Der hat eine falsche Nutzung erlebt. Jesus sagt hier, das ist auf den Weg. Da ist verhärtet dieser Boden. Da sind viele Menschen drüber gelaufen, drüber gefahren. Und dann ist dieser Boden nie aufgelockert worden. Könnt ihr das vergleichen mit einem Herzen, was Verletzung erlebt hat? Vielleicht auch viel Verletzung erlebt hat. Und ich weiß, jetzt sitzen einige, die haben viel Verletzung erlebt. Und irgendwann hat sich dann dieses Herz dazu entschieden, hart zu werden, um sich zu schützen. Er hat gesagt, ich kann das nicht, ich will das nicht mehr erlauben, dass so einfach über mich drüber gerannt wird und diese Furchen in mein Herz gezogen wird. Das ist mir zu hart, das tut mir zu sehr weh, das passt, nee, das will ich nicht. Und ich werde jetzt mich schützen. Manchmal ist es bewusst, manchmal ist es unbewusst passiert. Er ist dieses Herz hart geworden. Vielleicht auch hart geworden Gott gegenüber. Gott, wie kannst du? Gott, das ist nicht fair. Gott, das ist nicht gerecht. Gott, wie kannst du das zugelassen haben? Gott, wie kannst du den noch machen lassen? Gott. Und da ist dieser Zorn und aus diesem Zorn ist eine Härte gewachsen. Vielleicht auch Gott gegenüber. Und jetzt wird das Wort ausgesät und es sinkt nicht ein. Der Same geht nicht in den Boden. Leute, was hier total wichtig zu verstehen ist, die Vögel, die sind nicht schuld. Satan ist nicht schuld, dass das Wort Gottes nicht eindringt, sondern es ist der Boden. Es ist der Boden. Weil der Samen, der fällt auf den harten Boden. Und dann können die Vögel kommen. Dann kann der Satan kommen. Wenn der Boden weich wäre, wenn der gut wäre, wenn der gut bearbeitet wäre, wenn da mit umgegangen wäre, wenn diese Verletzung, die dieser Boden erlebt hat, wenn damit umgegangen wäre, so dass Gott hätte heilen können, wiederherstellen können, dann wäre der Boden, hätte weich bleiben können. Aber der Boden hat sich entschieden, hart zu werden. Und deshalb geht der Same gar nicht rein. Deshalb kann es weggenommen werden. Aber die Vögel, der Satan ist nicht schuld. Wir sind zuständig für den Boden unseres Herzens. Niemand anders ist daran schuld. Und das ist, worum es heute geht. Heute geht es um das Thema der Opferrolle. Wir wissen alle, die Opferrolle ist keine gute Rolle, wissen wir alle. Und doch steht die uns so gut. Wisst ihr, die Opferrolle ist das, was mein Leben am intensivsten schaden wird. Mein geistliches und auch mein persönliches Wachstum am stärksten eingrenzen wird, am stärksten bremsen wird. Wisst ihr warum? Weil Opfer, die müssen nichts verändern. Weil Opfer, bei Opfern, das sind immer die anderen schuld. Opfer können selber nie schuld sein. Sie können selber nie schuldig werden, weil da ist immer jeder andere schuld. Der war und die und das, was die gemacht haben und die Gemeinde und die Christen und der und ist immer jemand anders schuld. Und solange jemand anders schuld ist, muss ich ja gar nicht an mir arbeiten. Da muss ja auch gar nichts an mir passieren. Die Opferrolle gibt mir das Recht, jeden anderen schuldig zu erklären. Die Opferrolle gibt mir die Berechtigung, ein selbstsüchtiges Leben zu führen. Ja, ich bin doch verletzt. Also, der hat doch, wenn der so gemeint, dann muss er auf mich zukommen. Haben wir vorhin uns angeguckt im Abendmahl. Ja, der muss erst mal verstehen, was der alles falsch gemacht hat. Weil das tut so weh, was der mit mir gemacht hat. Und nee, den werde ich auch nicht mehr grüßen jetzt. Was passiert dann mit deinem Herzen? Du springst in diese Opferrolle rein, du steigst ein und du machst dein Herz hart, du machst dein Herz zu. Und dann kommt das Wort Gottes und es dringt nicht ein. Und dann wird es weggenommen, weil es nicht drin ist. Es kann keine Frucht bringen, es ist unmöglich. Wisst ihr, das ist das Problem schon immer gewesen. Schaut mal ganz zurück, die ersten beiden Menschen, die da unterwegs waren. Adam, Gott, die Frau, die du mir gabst. Also wer ist alles schuld? Also die Frau und Gott, du hast sie mir gegeben. Hättest du mir jemand anders gegeben, hätte ich kein Problem gehabt. Aber die hast du mir gegeben, also sorry, ich bin das arme Opfer. Ich war, die Schlange. Merkt ihr, das ist direkt von Anfang an schon drin, die Opferrolle. Jeder andere ist schuld, nur nicht ich, nur nicht ich. Ich will keine Verantwortung tragen. König Saul hat das getan und ihr könnt die Liste durchgehen durch die ganze Schrift. Und du wirst am Ende bei dir selber landen, wenn du ehrlich genug bist. Wenn du bereit genug bist, das anzunehmen. Und ja, es geht nicht darum zu sagen, hey, deine Verletzungen sind nicht schlimm und die tun gar nicht weh, das bildest du dir ein. Nein, darum geht es nicht. Hey, hör mich, darum geht es nicht. Das, was dir passiert ist, das, was dir diese Verletzung zugefügt hat, ja, das hat wehgetan, das hat unglaublich wehgetan. Und ich kann es wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie es dich verletzt hat, was da dir jemand angetan hat. Aber die Entscheidung, die du jetzt treffen musst, ist, willst du, dass diese Verletzung, das, was dir angetan wurde, dich definiert? Weil wenn es dich definiert, wirst du ein harter Boden, wirst du ein fruchtloser Boden sein. Wisst ihr, die Härte des Bodens hat nichts damit zu tun, was ihm passiert, sondern wie er damit umgeht. Hebräer 12, 14 und 15, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Diese bittere Wurzel, dieser harte Boden, das sind wir selber für verantwortlich. Wir sind da selber für verantwortlich. Leute, und ihr wisst, ich bin jetzt schon öfter hier gewesen, ich predige nicht, damit du dich am Ende wohlfühlst und sagst, ja, alles super, ich bin toll und alles gut. Sondern ich hoffe, dass du hier was mitnehmen kannst, dass du hier rausgehen kannst und sagst, Herr, ich bitte dich, dass du an mir weiterarbeitest. Dass du hier rausgehen kannst und Wachstum erlebst, weil der Geist Gottes an dir gewirkt hat. Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet gewesen für diese Vorbereitung, für diese Predigt. Jage dem Frieden nach, es ist deine Entscheidung. Aber wenn du da stehst und sagst, nee, der, dann jagst du nicht dem Frieden nach, du bist dem Wort Gottes ungehorsam. Du kannst dem Wort Gottes auch gar nicht gehorchen, weil das Wort Gottes gar nicht eindringen kann, weil dein Herz hart ist. Versteht ihr die Logik? Ist völlig logisch. Passt total zusammen. Wisst ihr, auch in der Ehe ist das so wichtig, keine Bitterkeit zuzulassen. Kolosser 3, Vers 19, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Das ist eine Tendenz, die wir haben. Ja, aber die, guck mal, wie die mit mir umgeht und wie die mich und wie die nicht immer nicht stehen lässt und wie die mich attackiert. Und was passiert? Du springst in die Opferrolle rein und machst dein Herz hart und der Samen kann nicht reingehen. Veränderung kann nicht stattfinden, es ist unmöglich. Wisst ihr, ich erlebe das so oft in der Beratung. Menschen kommen zu mir und sagen, das ist mir alles passiert, mir geht so schlecht und ich, oh, oh. Und die hoffen, dass ich da sitze und sage, das tut mir so leid für dich. Du bist wirklich ein sehr armes Opfer. Und alle anderen müssen sich verändern, damit du endlich dein eigenes Leben in Freiheit leben kannst, wie du dir das wünschst. Ganz ehrlich, ich habe ganz viele Menschen, die wirklich mit dieser, völlig unbewusst natürlich, mit dieser Haltung zu mir kommen in die Beratung. Ich will die Bestätigung von dir hören, dass der und die und mein Ehepartner und sonst wer schuld ist. Ich sage mal, der andere ist jetzt nicht hier. Dann wäre es vielleicht besser, wenn wir an dem arbeiten, der hier ist, oder? Und deshalb will ich euch auch ermutigen, heute Morgen hier zu sitzen und nicht für jemanden anders die Predigt zu hören. Wisst ihr, was das ist? Dass man nämlich sitzt und sagt, der müsste die Predigt hören, dem bringe ich die mit. Das ist, wenn man für jemanden anders die Predigt hört. Nein, frag dich selber, wo werde ich hier schuldig an einem harten Herzen? Wo werde ich schuldig daran, diese Opferrolle einzunehmen und mir eine Berechtigung zu geben, den anderen schuldig zu erklären und mir die Berechtigung zu geben, deswegen keine Veränderung an mir zuzulassen? Wisst ihr, Gott saß nicht im Himmel und war völlig schockiert und hat gesagt, Mist, ich habe die Kontrolle verloren in dem Moment, als dir die Verletzung passiert ist. Nein, das ist nicht passiert. Gott hat mit dir gelitten, ja. Aber Gott hat es zugelassen, weil er einen Plan mit dir hat, weil er einen Weg mit dir hat. Und wisst ihr was, wir brauchen nur Liebe und Gnade und Vergebung, wenn Verletzung da ist, oder? Wenn ich immer richtig bin, brauche ich nie Gnade und Vergebung für irgendjemand anders, oder? Der zweite Boden. Der zweite Boden ist steinig, heißt es hier. Hier sind unter der Oberfläche, da sind Steine oder da ist Fels, da ist so eine dünne Schicht nur. Und das sieht vielleicht völlig fruchtbar aus. Und man hat auch den Eindruck, oh, da geht der Same, der Dame geht rein. Ja, der ist drin, der geht rein und dann schnell geht die Frucht auf, beziehungsweise die Frucht eben nicht, sondern es fängt was an zu wachsen. Heißt es hier, Jesus sagt es hier im Gleichnis, etwas geht schnell auf, etwas wächst ganz schnell, nicht sehr hoch, aber es wächst ganz schnell. Ja, wo ich die Zwiebeln eingepflanzt habe, habe ich auch gedacht, also nach einem Monat sollte jetzt mal langsam was passieren. Ich habe doch eigentlich, muss ich vielleicht noch düngen? Aber das ist ein tiefer Boden, da hat es ein bisschen gebraucht. Wo ich das Gleichnis hier gelesen habe, habe ich gedacht, schnelleres Ergebnis, zumindest ein kurzfristiges Ergebnis hätte ich gedacht bei dünnen Boden. Ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber hier heißt es das. Die Wurzeln, die können nicht eindringen, tief eindringen in die Erde, weil nicht viel Erde da ist. Und so die Pflanze stabilisieren, sie stark machen und dann kommt die Hitze. Dann kommt die Prüfung. Die Prüfung, über die Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Versteht ihr, was Petrus hier sagt? Er sagt, das Ding ist, du wirst durch Feuerproben durchgehen, in so einer Wiederholung, dass es überhaupt nichts Fremdes mehr für dich ist. Das ist das, was er hier beschreibt. Weißt du das? Willst du das? Nein, willst du nicht. Ich will es auch nicht. Aber das ist die Realität und das ist das, was passieren wird. Das ist nichts Fremdes. Ich kann sagen, wenn mir sowas kommt, dann kann ich sagen, oh, schon wieder. Habe ich keinen Spaß dran, aber ich kenne das und ich weiß, dass Gott jetzt wieder an mir arbeiten will, dass Gott jetzt wieder was hat, diese Herausforderung, diese Spannung, dieser Konflikt, was auch immer, Gott hat hier was vor mit mir. Und jetzt kommt die Frage, wie gehst du da durch? Sind deine Wurzeln tief? Ist der Glaube, das Vertrauen auf Gott tief genug, um durch den Sturm zu gehen, um dich durch den Sturm zu tragen? Hat dein Herz erlaubt, dass Gott in die Tiefen vordringen kann und dort seine Herrschaft hat aufrichten können? Oder ist unten in deinem Herzen eine Härte drin? Also Gott, ich vertraue dir und ich singe auch die Lieder und so weiter, aber das nimmst du mir nicht. Nee, und das hier, der Raum, der bleibt auch zu, dieser Raum meines Herzens. Und da lasse ich dich nicht rein. Und Gott, hör mal zu, Gott, wie kannst du sowas zulassen? Wie kannst du, das geht nicht. Nee, und du vertraust nicht. Was ist das, was dich hindert, Gott zu vertrauen? Schau dir die Steine deines Herzens an. Schau dir das an, was dein Herz hart gemacht hat, dass es Gott nicht vertrauen kann. Wisst ihr, das Problem ist, dass es oft erstmal super aussieht. Also da wächst ja was, da passiert ja was. Irgendwas passiert da, irgendwas findet da statt. Und für andere sieht das vielleicht auch ganz gut aus, weil da geht ja schnell was auf. Aber dann, wenn die Stürme kommen, wenn die Feuerproben kommen, wie sieht es dann aus? Was ist dann noch übrig? Ist dein Vertrauen in Gott, dass er es gut mit dir meint, dass sein Wort wahr ist, dass sein Wort dich tragen wird? Selbst wenn du fühlst, als ob du völlig allein gelassen bist, selbst wenn es sich anfühlt, als ob Gott, ich verstehe nicht, warum du sagst hier, du wirst Gerechtigkeit bringen und meine Gerechtigkeit aufgehen lassen, Psalm 37, Gott, wann machst du das denn endlich? Selbst wenn du diese Frage stellst, aber vertraust du ihm? Und dieses Vertrauen, das baust du jetzt nicht in den Zeiten deiner Not. Dann brauchst du das Vertrauen. Die Frage ist, lässt du ihn jetzt rein in die Tiefe deines Herzens? Machst du jetzt auf und sagst, Gott, ich will dir mit allem vertrauen, mit allem, wer ich bin, mit allem, was ich habe. Gott, ich will loslassen und will sagen, Gott, du bist mein Herr. Das ist dann, wenn unser Boden bis in die Tiefe weich werden kann. Wenn Gott hergeht und diese Steine rausholt. Ich habe so viele Menschen erlebt, die durch die Feuerproben durchgegangen sind und in dieser Zeit von Gott weggegangen sind. Menschen, wo du gedacht hast, wow, da ist das Feuer, da geht richtig was ab. Gott gebraucht die und Gott hat die auch gebraucht. Aber dann kommt diese Feuerprobe, diese unglaublich schwierige Zeit und die Menschen stehen und sagen, Gott, nein. Nein. Sie gehen weg von Gott. Sie gehen weg. Und keine Frucht mehr in ihrem Leben. Vertraust du dem Herrn? Bleib an ihm, vertrau ihm. Das ist das, was dein Boden tief bis in die Tiefe weich werden lässt. Und der dritte Boden ist mit Dornen übersät. Und der Text hier, Jesus sagt hier ganz, ganz klar, was diese Dornen sind. Die Sorgen dieser Weltzeit. Die erste Dorne. Die Sorgen dieser Weltzeit. Wow, wie relevant für heutzutage ist das, oder? Wisst ihr, ganze Gemeinden, du beobachtest gerade, wie ganze Gemeinden unfruchtbar werden, weil sie Grabenkämpfe darüber führen, was das richtige Verhalten ist in dieser Zeit. Die sind unfruchtbar, da passiert nichts mehr. Die ganze Welt lacht sich kaputt, wenn sie die Christen sehen und die kämpfen und wir müssen so und wir müssen so und die und es ist keine Frucht mehr da. Ist dir mal aufgefallen, dass beide Seiten derzeit mit Angst argumentieren, mit Sorgen argumentieren? Hey, es ist so gefährlich, es ist total gefährlich und deshalb müssen wir uns schützen, schützen, schützen. Du kannst sterben, jeder kann sterben. Oh, Angst, Angst, Angst. Und die andere Seite, es ist so, die wollen über dich herrschen, die wollen dir deine Grundrechte nehmen und... Und alles ist Angst. Jeder wird gesteuert von Angst. Jeder argumentiert mit Angst. Mit Sorge. Die Sorge dieser Weltzeit. Und wir fallen darauf rein. Wir wissen nicht. Gott weiß. Und wir können ihm vertrauen. Aber wir wissen nicht, ob es richtig oder falsch ist. Wir wissen alles nicht. Hey, worauf richten wir uns aus? Worüber kämpfen wir? Ich habe letztens mit einem Pastor gesprochen, der hat gesagt, wow, wenn die Christen, die mit dieser Vehemenz gerade ihre Positionen jetzt werden Corona verteidigen, wenn die dieselbe Energie, dieselbe Vehemenz investieren würden in das Reich Gottes, wow, was würde passieren? Oder? Wahnsinn, oder? Hey, wir wissen nicht. Aber das Ding ist, die Sorgen dieser Weltzeit, die sollen dich und mich nicht bestimmen, weil das sind Dornen, die den Samen ersticken werden. Und darum geht es. Mir geht es nicht darum, hey Leute, habt keine Position oder darum geht es mir gar nicht. Ich will auch gar keine Position ergreifen hier, darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern ich will uns zurückrufen zu der Frucht. Ich will uns zurückrufen zu der Frucht. Diese Dorne muss weg. Wir dürfen uns nicht, das muss weg, dieses Kämpfen, dieses Sorgen machen. Hey, weil das erstickt die Frucht. Der Betrug des Reichtums. Reichtum als Betrug. Schaffe, schaffe, Häuslerbau. Ah, halt, wir sind hier nicht. Oh, das darf ich hier gar nicht sagen. In der Palz. Wenn ich doch nur noch das hätte, dann wäre alles gut. Dann das eine noch. Und wow, die Bibel ist echt deutlich. Nimm kein Blatt vor den Mund, immer wieder. Reichtum ist Betrug. Lass dir mal diesen Satz nur auf der Zunge zergehen. In dieser heutigen Gesellschaft, auch in deinem Leben, in deinem Denken. Reichtum ist Betrug. Warum ist es Betrug? Weil es dich glauben lässt. Alles wäre gut, alles wäre abgesichert. Damit lässt sich halt leichter leben, wenn man es hat. Oder? Das ist doch so ein spannender Satz. Reichtum als Betrug. Ich bin gerade regelmäßig in Sinsheim am Predigen und da gehen wir durch den Philipperbrief und es war total spannend für mich, zu sehen und die Geschichte von Philippi und der Gemeinde zu studieren. Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde, nachdem sie 10 Jahre besteht. Und wenn du dir den Philipperbrief anschaust, dann erkennst du eine Gemeinde, die gesund ist nach 10 Jahren. Und wenn du dir im Vergleich dazu den Korintherbrief und die anderen Briefe anschaust, dann merkst du, aber Philippi, das war eine gesunde Gemeinde. Und dann schaust du dir Kommentatoren an und total spannend. So viele Kommentatoren sind sich einig. Diese Gemeinde war gesund, weil sie 2 Dinge nicht hatte. Das erste, sie hatte nicht diese Gesetzlichen in ihrer Gemeinde, die das Judentum und die Beschneidung und diese ganzen Gesetze reinbringen. Und das war das erste, das hatte die nicht. Philippi hatte nicht das Problem. Aber das zweite, was Philippi auch nicht hatte, war Reichtum. Das hatten die auch nicht. Und die Kommentatoren waren sich alle einig, wenn du die beiden Dinge in einer Gemeinde nicht hast, hast du eigentlich gute Chancen auf eine recht gesunde Gemeinde. Interessant, oder? Aber nein, man braucht doch Geld und man braucht doch... Ja, aber es darf nie mehr als ein Werkzeug werden. Die nächste Dorne, die Jesus hier beschreibt, die Begierden nach anderen Dingen, Begierden, Dinge, die dich treiben, nach anderen, nach nicht gottehrenden Dingen. Was treibt dich? Was ist das, was dich treibt? Wenn es etwas ist, was nicht zu Gottes Ehre ist, dann wird es die gute Saat von Gottes Wort in deinem Leben ersticken. Die Frucht, die aufgehen will, wird es ersticken. Hey, was treibt dich? Was ist das, wo du denkst, das brauche ich? Diese unglaublich langen Sessions vor dem PC. Du surfst, spielst oder sonst was oder mit deinem Handy Stunden. Ich brauche dich, das brauche ich. So spannend, wisst ihr was? Vor ein paar Jahren hat man noch so ein bisschen drüber gelacht, ja, wenn man einen Teenager fragt, okay, wenn du auf eine einsame Insel kommst, was ist das, was du unbedingt mitnehmen willst? Unbedingt! Vor ein paar Jahren hat man immer noch drüber gelacht, weil die Teenager haben natürlich geantwortet, WLAN. Ja, weil sie können sich gar nicht vorstellen, dass das Handy nicht mitkommt. Deshalb war die Antwort WLAN. Aber das Ding ist, das gilt nicht mal mehr nur für Kinder, für Teenager. Was ist das, was dich treibt? Was ist das, was eine Begierde ist in deinem Leben, wo du stehst und sagst, das muss da sein. Wenn ich das Handy weglege für eine, für einen Tag? Ich bin Mitarbeiter beim vierten Musketier, ist eine Männerarbeit, aber auch die machen Vater-Sohn-Wochenenden und Vater-Tochter-Wochenenden und auch Frauen-Wochenenden, Charakter-Wochenenden. Und da musst du das Handy abgeben für ein ganzes Wochenende. Und es gibt einige, die sagen, nee. Erwachsene Männer, 50 Jahre alt und älter, nee. 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 Dann kann ich ja gar nicht gucken, wie das Wetter wird. Hey, weißt du, dass Begierden dein Leben, die Frucht Gottes in deinem Leben ersticken? Krass, oder? Begierden ist auch das, was uns voneinander trennt. Jakobus 4, Verse 1 bis 5. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von Lüsten, die in den Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt ist, der macht sich selbst zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Krasse Worte, oder? Krasse Worte. Wisst ihr, wenn ich mich zu wichtig nehme, wenn ich mich steuern lasse, ich weiß, was richtig ist und so muss es sein, weil nur meine Richtung zählt, das erstickt die Frucht Gottes in meinem Leben. Und der vierte Boden, das ist der bearbeitete Boden. Dieses Herz, was demütig ist. Dieses Herz, was Verletzungen erlebt hat. Leute, weißt du was? Vielleicht sitzt du hier und sagst, wenn du wüsstest, was mir passiert ist, dann würdest du mir das nicht sagen. Nein, ich weiß nicht, was dir passiert ist. Und doch werde ich es dir sagen. Weil schau dich um. Schau dich um. Schau die vielen Männer und Frauen an, die Gott auf wunderbare Art und Weise erlebt hat und die so durch unsagbares Leid gegangen sind, wo du und ich nicht mal einen Ansatz von je schmecken werden. Denk mal an Corrie ten Boom. Würde da jemand sagen, die hat das Recht, die Opferrolle einzunehmen? Ich glaube, jeder von uns. Ja, theoretisch, was der erlebt, was die erlebt hat. Ihre gesamte Familie im KZ umgekommen. Ja, die hat ganz sicher das Recht. Aber du schaust dir diese Frau an, du schaust dir an, wie die gelebt hat, wie die sogar zu diesem Wärter gegangen ist und ihm vergeben hat in Berlin. Auf einer Konferenz hat sie rausgesucht, wo dieser Mann ist und ist hingegangen und hat ihm vergeben. Von Angesicht zu Angesicht. Wie krass. Wie krass. Warum konnte sie das? Sie konnte das nicht als Opfer. Das war nicht möglich. Und es geht nicht darum, die Verletzungen, die du erlebt hast, zu sagen, die zählen nicht. Nein. Aber geh damit um. Erfahre darin die Liebe Christi. Leg sie vor ihm hin und bitte ihn, dass er heilt. Ja, und vielleicht brauchen wir manchmal auch Hilfe dafür. Das ist, was ich tue oder auch andere tun. Vielleicht brauchen wir manchmal Hilfe, einen Zuspruch von jemand anders. Aber geh damit um. Erlaube nicht, dass diese Verletzungen, diese Dinge dich bestimmen, weil das ist deine Entscheidung. Wisst ihr, jemand, der weiß, wer er ist, der auch weiß, hier bin ich verletzt worden. Und das ist das, wo ich mich auch schützen muss. Ja, weil wenn du verletzt worden bist von jemandem und derjenige sieht das nicht ein, ja, dann halt dich von dem fern. Ja, schütz dich vor dem, aber nicht mit einem harten Herzen. Sondern weil du Gott vertraust, weil du sagst, ja, ich vergebe dir und trotzdem muss ich mich schützen. Das ist in Ordnung.
Wisst ihr, derjenige, der ein demütiges Herz hat, der dieses Herz hat, was Samen aufnehmen kann, das ist der, der den anderen höher achtet als sich selbst. Da kann der Heilige Geist kommen und diesen Samen hineinlegen und es wird Frucht bringen. Ja, ganz unterschiedliche Frucht, aber es wird Frucht bringen. Wisst ihr, hör mir zu, egal wie verletzt du bist, egal wie enttäuscht du bist, egal welche Schwierigkeiten du durchgemacht hast, du bist nicht das Opfer, du entscheidest dich dazu, aber du bist es nicht. Christus wurde Opfer für dich, damit du es nicht mehr sein musst. Steige aus dieser Rolle. Du entscheidest dich dazu. Und hier spricht Jesus zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm nachfolgen. Er spricht zu dir, zu mir. Du trägst die Verantwortung für die Beschaffenheit deines Herzens, niemand anders. Du trägst die Verantwortung für die Beschaffenheit deines Herzens, niemand sonst. Herr, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir für dieses Gleichnis, was wir so oft überlesen oder anwenden auf den Nichtchristen oder auf jeden anderen. Aber Herr, ich bitte dich, Geist Gottes, im Vertrauen auf dich, Herr, habe ich mich entschieden, dazu diesen Text auszulegen, Herr. Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du fortfährst mit diesem Werk in Calvary Chapel Grünstadt. In jedem einzelnen dieser kostbaren Menschen, Herr. Dass wir das hören und dass wir aufhören aus dieser Opferrolle. Dass wir aufhören, in diese Opferrolle reinzuschlüpfen. Und uns da die Berechtigung zu holen für ein fruchtloses Leben. Herr, weil du gelitten hast für uns. Weil du dich geopfert hast für uns. Weil du dich hingegeben hast für uns. Deswegen. Dürfen wir da aussteigen. Und dürfen wir kostbarer Boden sein, in dem du deine Frucht bringen kannst, die dir wiederum Ehre bringt. Ich bitte dich, dass du diese Sehnsucht in uns hineinlegst, diesen Wunsch, Herr, dass unser Leben ein Leben ist, was dir Ehre bringt. Was deine Frucht trägt, zu deiner Ehre. Herr, wir haben dich lieb.